RBB 24 Inforadio Spezial.
Mit Anna Patacek am Mikrofon. Von Algorithmus bis Zensur. Ein Tag zur Sprache, so heißt unser Kulturspezial. Es geht um die Macht der Worte. Darum, wie man sich auch ohne Sprache ausdrücken kann, vor allem in den Künsten. Und wie wir in Zukunft miteinander kommunizieren, wenn künstliche Intelligenz zum Dialogpartner wird. Und das alles an Pfingsten, an einem Tag der Verständigung. Denn so heißt es in der Bibel, dass plötzlich die Apostel in allen möglichen Sprachen sprechen konnten, über alle Barrieren hinweg. Das war das Pfingstwunder. Um Barrieren geht es auch in den kommenden 15 Minuten, denn selbst wenn man dieselbe Sprache spricht, heißt das ja noch nichts. Kennt man ja von so manch Behördenschreiben, die man zweimal lesen muss. Sprache kann ausgrenzen, weil sie zu kompliziert ist. Museen diskutieren schon seit längerem darüber, wie sie auch ein nicht schon vorgebildetes Publikum in ihre Häuser locken können. Und nicht zuletzt geht es da ja auch um die Texte, die neben Ausstellungsstücken hängen. Kulturreporter Lennart Gabes hat sich das mal in der Berlinischen Galerie erklären lassen.
Kein Mensch kommt wegen ihnen ins Museum. Und doch verraten die kleinen Texte neben den Bildern und Objekten einer Ausstellung eine ganze Menge. Insbesondere darüber, wie sich ein Museum seine BesucherInnen vorstellt.
Wilhelm Gallhofs Versuchung des Ritters bedient den Voyeurismus der prüden wilhelminischen Gesellschaft, die patriarchal und konservativ ausgerichtet war. Der Künstler spielt hier sexuelle Rollenklischees der Zeit aus. Die Frau ist die passive Verführerin, der Mann der starke Held.
Die Erklärung neben Wilhelm Gallhofs verstörendem Bild, auf dem ein Ritter in Ganzkörperrüstung völlig ungehemmt eine junge, nackte Frau anstarrt, ist ein typisches Beispiel für die Wandtexte in der Berlinischen Galerie. Auf eine vielschichtige Einführung folgt eine einfachere Erläuterung.
Also uns geht schon auch darum, die Komplexität in diesen Kunstwerken nicht zu verfälschen bzw. abzuschwächen, sondern die schon auch in den Raum zu stellen, aber dann wiederum Zugänge zu legen. Und so ein Museumsbesuch hat immer auch ein bisschen mit Arbeit zu tun und die trauen wir unseren Besucherinnen auch zu.
Sagt Christine van Haaren, verantwortlich für den Bereich Bildung und Outreach an der Berlinischen Galerie, also dafür, Menschen für das Kunstmuseum zu begeistern, die bisher nicht unbedingt zum traditionellen Publikum zählen. In enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen KuratorInnen einer Ausstellung erarbeitet sie die Wandtexte. Dabei gibt es klare Regeln. Kein Text darf länger als 600 Zeichen sein, es wird aktiv statt passiv formuliert, lange Schachtelsätze und diskriminierende Sprache sind unbedingt zu vermeiden. Dafür benutzt das Museum für moderne Kunst inzwischen auch das Gendersternchen. Beim Thema Fachbegriffe geht es dagegen um eine heikle Balance zwischen Bildungsauftrag und individuellem ästhetischen Zugang.
Also wir setzen die Begrifflichkeiten, weil wir das auch ein bisschen als unsere Aufgabe verstehen. Also da sind wir ja eine öffentlich finanzierte Bildungseinrichtung ein Stück weit auch. Und dass es vielleicht so eine Idee entstehen kann, vielleicht auch beim nächsten, übernächsten oder ich weiß nicht wie viel ein Museumsbesuch, dass man denkt, aha, ich erkenne hier was wieder, das habe ich schon mal gesehen und da kam jedes Mal das Wort Expressionismus vor.
Um möglichst vielen Menschen den Zugang zu ihren Bildern zu ermöglichen, geht die Berlinische Galerie sehr behutsam mit den Fachbegriffen in ihren Texten um. An anderer Stelle wird dann aber doch noch deutlich, wie schwer es ist, den Klassismus ganz aus dem Kunstmuseum zu bekommen. Neben Max Beckmanns Gemälde Die Straße heißt es:
Der Künstler stellt sich hier selbst als Beobachter dar. Die elegante Frau links von ihm ist nach der neuesten Mode gekleidet. Kontrastiert wird die weibliche Figur durch einen Gassenjungen in schäbiger Kleidung und roter Mütze.
Indem der Text der eleganten Frau den schäbigen Gassenjungen gegenüberstellt, reproduziert er das soziale Gefüge, in dem die bürgerlichen Museen im 19. Jahrhundert entstanden sind. Als sich das Bürgertum mit eigenen Kulturorten von Adel und Monarchie abnabeln wollte, ging es immer auch darum, sich nach unten von der Arbeiterklasse abzugrenzen. Wie sensibel sich Museen mit dieser problematischen Entstehungsgeschichte beschäftigen, lässt sich also auch in ihren Wandtexten ablesen.
Ausgrenzung durch Sprache, darum geht es hier bis zu den nächsten Nachrichten im Kulturspezial zu Pfingsten. Erinnern Sie sich noch daran, wie genervt CDU-Politiker Jens Spahn mal war, dass in manchen Berliner Cafés die Bedienung nur Englisch spricht? Ist das Ausgrenzung oder gelebte Integration? Unsere Kulturreporterin Agnes Monker war in Neukölln unterwegs.
Der Weichselkiez in Neukölln an einem normalen Wochentag. Hier treffe ich Jacinta Nandy. Die britische Autorin lebt seit 20 Jahren in Berlin und vor kurzem ist ihr neues Buch erschienen. Darin erklärt sie englischsprachigen Neuankömmlingen, sogenannten Expats, die deutsche Hauptstadt. What the fuck, Berlin ist der Titel. Heute sind wir zu einem Spaziergang durch den Kiez verabredet.
Es gibt schon Läden, glaube ich, wo man nicht auf Deutsch bestellen kann. Die Deutschen tun mir leid, wenn sie nicht gut Englisch können. Und dann können sie in Neukölln nichts bestellen.
Wir stehen vor der Kneipe Das Gift. Weichselstraße, Ecke Donaustraße. Eine alteingesessene Expat-Kneipe mit Musikprogramm, englischen Lesungen und Pub-Quiz. Und jetzt ist gerade Happy Hour.
Ah, die haben auf. Ist schon 5.
Hinterm Tresen steht Lizzie, 28 Jahre alt, rot gefärbtes Haar. Seit 3 Jahren lebt sie in Berlin.
Ich heiße Lizzie Yarwood und ich komme aus Großbritannien. Meine Arbeit ist Das Gift.
Lizzie erzählt uns, dass sie 2-mal von Betrunkenen angepöbelt wurde. Sie sei hier in Deutschland und hier spreche man Deutsch. Ist es denn Privatsache, ob man in Berlin Deutsch lernt oder nicht?
Ich verstehe die Frage nicht. Es ist immer Privatsache, ob man Deutsch lernt. Oder meinst du, denke ich, dass Ausländer, die in Deutschland wohnen, haben die Verantwortung Deutschland gegenüber oder Loyalität Deutschland gegenüber, Deutsch zu sprechen? Das glaube ich gar nicht.
Lizzie ist aber auch klar, dass sie ohne Deutsch einen Teil des Lebens hier verpasst.
Sicher denken manche, dass Leute, die kein Deutsch sprechen, nicht an der Gesellschaft teilhaben. Sie lesen zum Beispiel keine deutschen Nachrichten. Mir entgeht wegen der Sprachbarriere viel, das weiß ich.
Anders als diese Deutsche, die heute in der Kneipe vorbeischaut.
Freut mich eher, weil mein Kopf denkt sowieso schon auf Englisch. Es liegt daran, dass mein Partner aus Kolumbien ist und wir reden nur Englisch miteinander. Dementsprechend bin ich so bilingual all the time.
Und für alle anderen, die nicht zwischen Englisch und Deutsch hin und her wechseln im Alltag, hat Jacinta nach 20 Jahren Berlin auch ein Rezept parat, wie es mit der Verständigung klappt. Mit Geduld, mit Freundlichkeit und Wohlwollen.
Die Expats und die Deutschen, die müssen ihre Ideen von perfektem Deutsch loslassen. Wenn du gut Englisch sprechen kannst, dann natürlich ist es schwer, plötzlich dir Mühe zu geben, dich auszudrücken und noch dazu wie ein Idiot zu klingen. Und die Deutschen müssen auch ein bisschen mehr akzeptieren, dass diese Sprache uns auch gehört. Dass wenn ich sage, der Auto statt das Auto, natürlich heißt es das, ich bin nicht dumm, aber dass dieses Wort, dass dieses Auto auch existiert, der Auto existiert auch in meinem Deutsch.
Verständigungsprobleme. Lassen die sich nicht auch anders lösen? In Flughäfen, Krankenhäusern, Bahnhöfen, überall sieht man sie, Piktogramme. Unser Kulturreporter Bruno Dietl über eine vergleichsweise junge Bildsprache für die Welt.
Eine weiße Maske vor einem Gesicht, eine Linie und ein Pfeil, die Abstand zwischen 2 Personen zeigen. Die letzten 2 Jahre haben neue Piktogramme in unseren Alltag hineingebracht. Piktogramme sind überall, verwandeln Schrift und ersetzen sie durch eindeutige, reduzierte Bildsymbole. Sie sind international und im besten Fall ohne jegliche Vorkenntnis zu lesen, sagt Steffen Schumann. Er ist Professor für visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Weißensee.
Ein gutes Piktogramm ist eins, was unmissverständlich ist. Also wo ich, ohne dass ich die Sprache beherrsche und ohne dass ich den kulturellen Kontext teile, sofort verstehe, dass ich meinen Koffer dort einschließen kann, dass ich, was zu essen zu kriegen, nach rechts abbiegen muss und dass der Fluchtweg nach links weggeht.
Die Basis für das moderne Piktogramm wird Mitte der 1920er Jahre gelegt. Der Philosoph und Ökonom Otto Neurath und der Grafiker Gerd Arns entwickeln in Österreich die Wiener Methode der Bildstatistik. Räumlich reduzierte Darstellung, keine kreative Ausschmückung, klare Farben. Später benennen sie diese Methode in IsoType um, das International System of Picture Education. Es soll ein Instrument zur Humanisierung und Demokratisierung des Wissens werden, durch eine einfache, klare Bildsprache. Von da an sind es vor allem internationale Großveranstaltungen, für die eigene Zeichensysteme und Piktogramme entwickelt werden. So wie von Masaru Katsumi für Olympia 1964 in Japan. Steffen Schumann von der Kunsthochschule Weißensee.
Das berühmteste Beispiel ist eigentlich die Olympiade in Tokio, wo das eine ganz große Herausforderung war, weil halt damit zu rechnen war, dass viele Leute aus dem Westen kommen, 1964. Und sich in Tokio eigentlich nicht zurechtfinden können oder auch an diesen Sportstätten nicht zurechtfinden können, wenn dort Sachen japanisch beschriftet sind.
Piktogramme sind inzwischen zur Bildsprache einer globalisierten Welt geworden. Und auch sie ändern sich, beispielsweise bei Geschlechtersymbolen, sagt Steffen Schumann von der Kunsthochschule Weißensee.
Was wir gerade erleben, ist ja, dass wir so eine binäre Auffassung von Geschlechtlichkeit ziemlich unter Beschuss steht, ziemlich hart diskutiert wird. Und wir dann wiederum mit ganz anderen Symbolen operieren müssen, wenn wir Toiletten ausweisen. Da merkt man einfach, das sind immer Abbilder unserer Kultur und unserer Zeit. Und die schreibt sich dann natürlich ein.
Sagt Steffen Schumann, Professor für visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Weißensee. Also auch bei den vermeintlich neutralen Piktogrammen ist was im Umbruch, nichts unumstritten. Und wo wir schon bei Bildern sind und diese Viertelstunde unseres Tags zur Sprache schon im Museum begonnen haben, dann enden wir da auch, wie immer mit der Frage, was spricht denn alles zu uns? Und da landen wir in der Berliner Gemäldegalerie und bei den alten Meistern. Denn die haben es auch meisterlich verstanden, in ihrer Malerei Botschaften zu verpacken. Man muss sie nur verstehen. Da braucht es halt manchmal heute etwas Übersetzungshilfe, wie sie unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand hatte.
Ein Mann schaut uns von einem Bild herab an. Auf dem Kopf trägt er ein Barett, um seine Schultern hängt ein kurzärmeliger schwarzer Mantel, der die rote Seidenbluse darunter zum Vorschein bringt. 1532 hat Hans Holbein der Jüngere dieses Porträt des Kaufmanns Georg Giese gemalt. Als prächtige Selbstinszenierung, erläutert Stefan Kemperdick, Kustos für altniederländische und altdeutsche Malerei an der Berliner Gemäldegalerie.
Giese hat da nicht nur die prachtvolle und kostbare Kleidung an, die er vielleicht besessen hat, aber bestimmt nicht jeden Tag zur Arbeit angezogen hat. Ja, und dann sind da noch unheimlich viele Objekte auf dem Bild, Regale mit Büchern. Und dann sind an den Wänden unheimlich viele Briefe. Und das sind alles Frachtbriefe von Handelsschiffen, die an den Kaufmann gerichtet sind. Also da liest man etwas und wenn man das gelesen hat, soll man daraus schließen, was es mit diesem Georg Giese auf sich hat, nämlich dass das ein sehr emsiger Handelsmann ist, der internationale Geschäfte abwickelt.
So wie sich Menschen heutzutage auf Instagram profilieren, ließen sie sich damals eben in Öl verewigen. Wer es sich leisten konnte, nutzte die Sprache der Kunst als klare Botschaft. Seht her, das bin ich, das kann und habe ich. Auch sonst schufen die Maler in der Vergangenheit für jedermann und Frau verständliche Sinnbilder. In Vanitas Stillleben mahnen Totenköpfe und Sanduhren unsere Vergänglichkeit an. Der Amor ist ein oft engelsgleicher Botschafter wahrer Liebe und dass die Mutter Maria gern blau, weiß oder rot trägt, ist mehr als ein Zeichen persönlichen Geschmacks. Zum Beispiel der Marienaltar von Rogier van der Weyden.
Im ersten Feld ist Maria weiß, im zweiten Feld ist sie rot gekleidet und im dritten Feld dunkelblau und weiß. Und Reinheit, das ist eine Symbolik, die wir noch heute leicht verstehen. Das ist also die Maria, die vor und nach Empfängnis und nach Geburt immer noch Jungfrau ist. Und die Farbe rot, auch das eine uns geläufige Symbolik, das brennende Rot dieser Liebe zum Christus, zu ihrem Sohn. Und im dritten Bild hat sie ein blaues Kleid und da ist das Blau dann die Farbe der Demut und Beständigkeit.
Aber auch bei den alten Meistern war die Sache nicht immer so klar. Etwa bei Jan Vermeers im 17. Jahrhundert entstandenem Gemälde Herr und Dame beim Wein.
Vor wenigen Jahrzehnten, da war ganz klar, was hier gemeint ist. Der Mann will die Frau betrunken machen. Dazu dient dann auch die Laute und die Musik, nicht wahr? Der lullt sie ein, um sie vom Pfad der Tugend abzuführen. Und auf diese Weise ist das Ganze die Warnung vor moralischer Entgleisung. Und letzten Endes bleibt bei so einem Bild das natürlich völlig offen. Also die Frau trinkt einen Schluck Wein, gut, aber sie sitzt dann da auch wieder ganz gesittet. Es ist nicht zu erkennen, dass sie jetzt betrunken wäre.
Ein klarer Moralappell ist dieses Bild also nicht. Und es bleibt viel Raum für verschiedene Deutungen. Ein Raum, den die Künstler zu allen Zeiten gerne ausnutzten. Ja, sie setzen eindeutige Zeichen, um dann frei mit ihnen zu spielen. Oder sie erfinden die Symbole gar neu. Man denke nur an die Surrealisten. Etwa Salvador Dali, der zerlaufende Uhren als Zeichen der zerrinnenden Zeit malte. Inspiriert, wie es heißt, von einem überreifen Camembert-Käse. Später schaffte dann Joseph Beuys seinen Kunstkosmos mit sogenannten sozialen Plastiken, zusammengefügt aus Filz, Fett, Honig als Quell der Energie. Die Kunst, sie kann also sehr wohl zu uns sprechen. Ob und wie wir ihre Sprache verstehen, das liegt allerdings, wie es so schön heißt, im Auge des Betrachters.
Wenn ich sanftes Spiel
Die christliche Darstellung von Pfingsten in Kirchen und auf Fresken, Mosaiken und Gemälden, die ist eigentlich immer gleich geblieben. Über 2000 Jahre, seit es erste Bildnisse davon gibt. Über den Köpfen der Apostel schweben kleine Flämmchen, das sollen Feuerzungen sein, in deren Gestalt der Heilige Geist herabgefahren ist und weshalb die Versammelten dann begonnen hatten, plötzlich in verschiedenen Sprachen zu sprechen. Anlass für uns zu diesem Kulturspezial von Algorithmus bis Zensur, ein Tag zur Sprache.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.